herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma und ich bin heute nicht alleine hier, denn neben mir sitzt Anja und wir wollen heute zusammen die Wahrheit der Kunsttherapie ein bisschen weiter entdecken. Ein großes Wort. Aber ja, erstmal hallo Anja und schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Magst du vielleicht direkt starten, damit wir dich besser kennenlernen, mit den zwei bzw. drei kleinen Geschichtchen, wo zwei nicht ganz wahr sind und eine schon?
Also entweder habe ich im letzten Jahr, weil mich die Schnecken im Garten so genervt haben, entschieden, mir 5 Laufenten zuzulegen, mit dem Ergebnis, dass die jetzt den Salat fressen statt der Schnecken.
Der Plan wäre dann nicht so ganz aufgegangen.
Oder ich habe mal bei einem vorherigen Arbeitgeber die halbe Einrichtung motiviert für ein Musik- und Theaterfestival bei Nacht und Nebel eine Guerilla-Werbeaktion zu machen.
Okay, das waren sehr viele Infos, die muss wahr sein. Das kannst du dir nicht ausgedacht haben.
Ich bin Kunsttherapeutin.
Stimmt, ich vergaß.
Oder von mir stand schon mal eine künstlerische Arbeit, ein Bild in der Kunsthalle in Emden.
Also, das finde ich schwierig. Ich bin nicht so gut in diesem Spiel, muss man wissen. Also das Erste finde ich ziemlich witzig und ich glaube, das ist was mir auch passieren könnte, dass ich den Plan habe, ein Problem zu beseitigen mit etwas, was das Problem dann irgendwie vielleicht doch nicht behebt. Die zweite Geschichte, ich glaube, ich sage einfach, die zweite stimmt doch nicht. Ich entscheide mich um, weil ich habe die Hälfte der Informationen schon wieder vergessen und die erste und letzte ist mir sehr gut im Hinterkopf geblieben. Deswegen sage ich, die zweite ist gelogen.
Nee, die ist wahr.
Die ist wahr. Welche stimmt nicht?
Die Enten.
Die Enten.
Die Enten sind eine Ente sozusagen.
Das hätte ich eigentlich sehr cool gefunden, hätte das gestimmt. Aber
ja,
naja.
Irgendwann vielleicht mal.
Ja, das finde ich toll.
Es gibt sie wirklich auf meinem Arbeitsweg, laufen sie mir, also jemand anderes hat sie, sie laufen mir immer vor dem Auto lang im Entenmarsch.
Sozusagen. Und dann bist du auf dem Weg zur Arbeit oder davon nach Hause auf diese Geschichte gekommen?
Ja, dann dachte ich, dann wenn eine Ente dann eine richtige.
Ja, okay. Obwohl es ja hätte auch sein können, dass du auf die Enten gekommen bist, weil hier auf dem KJK-Gelände ja auch viele Enten rumlaufen. Weil,
ja, das auch Laufenten ja. Tatsächlich.
Und genau.
Also ich muss auch sagen, die haben ja was.
Ja, voll. Ich liebe das. Als ich mein Praktikum jetzt hier hatte, 4 Wochen, hey, ich fand's mega. Immer wenn ich irgendwo hingelaufen bin, um irgendwie mein Labor wegzubringen oder was auch immer, habe ich mich über diese Tiere gefreut. Oder über die Gärtner und Gärtnerinnen, die mit den Fahrrädern hier durch die Gegend fahren, weil das Gelände ja so riesengroß ist und immer haben sie einen dann gegrüßt und ich war so, ja, schönen Tag, ne? Ja, das war sehr witzig, das hat mich sehr glücklich gemacht in meinem Praktikum.
Ja, die mischen hier mit, also auch tatsächlich bis hin in die Kunsttherapie, um die Brücke vielleicht schon mal ein bisschen zu bauen. Ich arbeite in einem Raum dicht am Hühner- und Entengehege, wenn man das so nennen darf, und wir reden oft darüber, weil sie lautstark mitmischen, möchte ich sagen.
Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber bevor wir tiefer einsteigen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, wir haben schon verraten, du bist Kunsttherapeutin. Aber vielleicht magst du kurz nochmal erzählen, was ist deine Funktion hier in der Klinik und was machst du genau?
Ich bin von Haus aus Kunsttherapeutin, studierte Kunsttherapeutin. Und arbeite mit einer halben Stelle ungefähr hier auch als Kunsttherapeutin. Mit der anderen Hälfte meiner Tätigkeit bin ich für die Fachtherapeuten zuständig und leite die Fachtherapie.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also komplett hier in das Kai-Jaspers-Kliniksgeschehen eigentlich eingebunden, wenn ich das so verstehe.
Ja.
Sehr schön. Ja, und wir wollen uns jetzt einem großen Thema annähern. Darüber haben wir schon in einem Vorgespräch gesprochen, und zwar über die Kunsttherapie. Und du warst erstmal total verblüfft. Oh Gott, Emma, was hast du hier für eine Frage aufgeschrieben? Was ist Kunsttherapie? Wie soll ich dir das beantworten? Ich frage es jetzt trotzdem. Ich hätte nämlich gerne so eine kleine, vielleicht, wenn Leute dich fragen, was machst du beruflich? Und du möchtest denen laienhaft erklären, was du machst. Wie erklärst du das?
Oh, wie erkläre ich das? Dass ich mit Menschen künstlerisch arbeite, um diesen ohne Sprache eine Möglichkeit zu geben, das, was sie innerlich beschäftigt, eben fernab von Sprache auszudrücken.
Boah, die Erklärung finde ich mega schön und ich bin total beeindruckt, dass dir das einfach gerade so eingefallen ist. Weil ich finde, das ist wirklich das, was, also ich habe ja vorhin schon auch erwähnt, in dem Vorgespräch, dass ich eigentlich schon sehr wenig Berührungspunkte bisher mit der Kunsttherapie hatte und deswegen eigentlich umso gespannter bin auf dieses Gespräch heute zwischen uns. Und ich habe mich in der Vorbereitung natürlich auch mit Kunsttherapie als solches beschäftigt und mir Gedanken gemacht, was kann das sein, und auch viel gelesen darüber. Und da wurde es auch ähnlich beschrieben. Und da wurde die Kunsttherapie auch immer so beschrieben als so eine dritte Instanz, als so eine dritte, ja in Anführungszeichen, Person zwischen der Kunsttherapeutin oder dem Kunsttherapeuten, der Patientin oder dem Patienten und dann halt eben das, was in dieser Kunsttherapie entwickelt wird. Und dass man dadurch häufig so irgendwie so einen Schlüssel hatte, um an die Person ranzukommen. Würdest du das auch so unterschreiben?
Na, wir sprechen in der Kunsttherapie viel von diesen Dreierkonstellationen, muss man eigentlich sagen. Ne? Wir sind nicht nur Therapeut und Patient, sondern wir haben ein drittes, nämlich die künstlerische Arbeit oder das Werk. Wir haben die Kunst, die Therapie. Und daraus das Wort Kunsttherapie. Also es sind oft so Dreierkonstellationen, in denen einfach ganz viel möglich ist und ganz viel Chance und ganz viel Möglichkeit liegt.
Ja, voll. Du hast ja gerade schon gesagt, damit die Person sich irgendwie ausdrücken kann, was vielleicht mit Worten gar nicht so einfach ist. Und da frage ich mich, inwiefern macht das, was man in der Kunsttherapie zusammen entwickelt, dann einen Schritt in dieser Therapie aus? Also ist es dann das, was man geschaffen hat oder auch dieser Prozess? Wo setzt das da an?
Das Produkt spielt eigentlich keine Rolle. Es geht nicht darum, schöne Bilder zu malen und ein tolles Werk zu vollbringen oder die künstlerischen Fähigkeiten in erster Linie zu entwickeln oder zu stärken, sondern es ist der Prozess, es ist das Kreativwerden, das sich ausdrücken können, eine Möglichkeit zu haben, Dinge auszudrücken, für die man vielleicht keine Worte hat oder die vielleicht unaussprechlich sind, denen einen Raum zu geben.
Und wie macht man das?
Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Ich arbeite sehr individuell und das ergibt sich, finde ich, immer sehr im Miteinander und in der Begegnung. Ich versuche mit jedem Patienten, der zu mir kommt, so ein kleines Erstgespräch zu führen und genau diese Dinge auszuloten. Ich stelle gerne die Frage, was kann ich für Sie tun, um den Ball so ein bisschen zum Patienten zurückzuspielen und dann miteinander zu entwickeln, wie wir einen Anfang finden. Oft ist da die Sorge, ich kann doch gar nicht malen. Oder das sieht ja aus, wenn ich das mache, wie früher in der Schule oder im Kindergarten. Oder dieses Sitzen vor einem leeren Blatt finde ich auch ungut und empfinden die Patienten, glaube ich, auch als ungut. Das heißt, ich entwickle immer erstmal mit denen eine Idee oder einen Gedanken, ein Anliegen, einen Anfang und erzeuge, bevor wir gestaltete Bilder erzeuge ich eigentlich mit dem Patienten diese inneren Bilder. Ich nehme darauf Bezug im Gespräch. Das merken die Patienten vielleicht manchmal gar nicht so, was ich da mache, aber oft haben wir über das Gespräch schnell so ein Bild im. Das ist tatsächlich spürbar, wenn die so ein Bild im Kopf haben. Und darüber finden wir oft einen Anfang.
Und was wären, wenn ich jetzt deine Patientin wäre, was würdest du mir beispielsweise für Fragen stellen, um näher an dieses Bild ranzukommen? Ist das was du überhaupt preisgeben möchtest oder was du jetzt in meinem Fall überhaupt sagen kannst? Weil ich meine, es ist jetzt ja fiktiv. Ja,
ich würde dich ja erstmal fragen, ob es etwas gibt, was ich für dich tun kann.
Genau.
Und darüber kommen wir oft ins Gespräch. manchmal kommen wir auch darüber ins Gespräch, dass die Patienten vielleicht gar nicht so genau wissen, was ich so mache in der Kunsttherapie oder was sie machen sollen. Und ich finde, es geht immer darum, so eine Brücke zu bauen, um einen Anfang hinzukriegen. Mhm. Und ich glaube, ich mache das sehr individuell und eventuell auch mit viel Intuition. Mhm. Und natürlich hilft da auch die Berufserfahrung ein bisschen.
Auf jeden Fall, das glaube ich.
Manchmal ist es auch, wenn Patienten sagen, aber ich kann das gar nicht, ich kann nicht malen.
Das würde ich zum Beispiel sagen. Ich würde sagen, oh je, ich kann nicht malen und kreativ bin ich auch nicht so ganz, bitte hilf mir.
Ja, genau. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, das sind mir ja die liebsten Patienten.
Wie gut, zum Glück.
Ja, genau. Und genau den Moment haben wir dann erstmal. Dann ist erstmal so eine Entlastung da, vielleicht lachen wir da kurz drüber und dann erkläre ich, warum ich das meine.
Ja.
Patienten, die keine künstlerische Vorbildung mitbringen, so nenne ich das einfach mal, sind erstmal viel freier. Mhm. Und für mich als Kunsttherapeutin ist das ein ganz toller Teil meiner Arbeit, das zu begleiten. Weil meistens, ich würde mich hinreißen lassen zu sagen, fast immer, gelingt das gut, einen Anfang zu finden und das für sich so zu entdecken und das zu begleiten, wenn erst dieses Ich kann das nicht da ist und später jemand überrascht von dem eigenen Können, den Fähigkeiten und von diesem Ich hab was Neues über mich gelernt oder eine ganz neue Seite an mir entdeckt. Ja, das begleiten zu dürfen, das ist eigentlich das Schönste an meinem Beruf.
Ja, voll auch. Also das wäre auch eine Frage gewesen, die ich noch gerne gestellt hatte. Was ist das Schönste an deinem Beruf? Und ich finde, du hast es total schön auch erklärt. Einfach dieses eine Ressource bei einem Menschen neu zu entdecken, die dann auch wirklich im Krankheits- und Genesungsprozess irgendwie echt hilfreich sein kann. Und
genau, das ist das der fachliche Ausdruck dafür, was ich vielleicht etwas mehr aus der Praxis heraus gerade beschrieben habe.
Aber ja, das finde ich super und das ist auch eigentlich ja meine Aufgabe jetzt in diesem Podcast, immer mal wieder zwischendurch nochmal zusammenzufassen, okay, an welchem Punkt sind wir gerade in diesem Gespräch, was haben wir herausgefunden? Und ich frage mich die ganze Zeit, also wenn ich das richtig, ich habe mich ja mehr belesen, als dass ich jetzt Erfahrung in dem Bereich habe, wie ich mich ja schon geoutet habe, ist es ja so, dass es verschiedene Arten der Kunsttherapie gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du da vielleicht was zu sagen?
Die gibt es definitiv, verschiedene Ausrichtungen. Ich kann sagen, wie ich arbeite. Wir haben eben schon über die Ressourcen gesprochen. Ich finde das sehr wichtig, sich auf die Spur von Ressourcen zu begeben und da eher diese stärkende, auch insbesondere bei uns in der Klinik, diese stärkende zu nutzen. Also ich arbeite ressourcenorientiert, würde von mir sagen, dass ich eher einen künstlerischen Ansatz habe. Das heißt, dieser künstlerische Prozess ist wichtig. Ich arbeite prozessorientiert, also aufbauend, die Dinge entwickeln sich in der Kunsttherapie und ich finde es gut nach Lösungen zu gucken, also lösungsorientiert zu arbeiten. Kunsttherapie und Kreativsein hat ja viel mit Problemlösung tatsächlich zu tun. Also der Kern vom Kreativsein ist es ja für ein Problem, eine für sich, also für denjenigen, der die Lösung findet, eine neue, innovative Lösung zu finden. Und das ist so die Brücke auch zu dem, weshalb das so viel Sinn macht, das auch therapeutisch zu nutzen.
Ja, mega spannend. Also, dass es im Endeffekt ja so ist, wenn ich jetzt beispielsweise denke, okay, ich muss durch ein Labyrinth gehen und ich habe jetzt irgendwie das Ende so halb vor Augen und dann muss ich ja irgendwo kreativ werden oder mir zumindest schon mal Gedanken darüber machen, wie ich diesen Weg gestalte, wie ich manche Seiten ausschließe vielleicht und wie ich mir dann so meinen Weg da rausbahne. Und ich finde, das hat ja immer was mit Auseinandersetzung zu tun und das Labyrinth-Beispiel jetzt vielleicht nicht so passend für die Kreativität, aber ja, also egal, welche Frage ich mir stelle, ich muss ja darüber nachdenken und irgendwo wird man da ja vielleicht immer ein Stück weit kreativ.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ich hänge noch ein bisschen an diesem Labyrinth.
Ja, voll.
Vielleicht habe ich das Bild nicht so ganz für mich bisher adaptiert oder so.
Also einfach, dass ich so in meinem Kopf kreativ werden muss. Also im Sinne von Lösungen finden, mir verschiedene Lösungswege offen halten und so. Das wäre gerade so meine Assoziation mit dem Labyrinth gewesen.
Das machen wir ja auf anderen Ebenen ganz, ganz viel.
Ja.
Das läuft ja so unterschwellig, sage ich mal, in der Kunsttherapie vielleicht noch mal bewusster. Aber das ist dieser Zusammenhang oder dieser Kontext von Kreativität und lösungsorientiert oder Probleme lösen.
Ja, voll, ja. Auf jeden Fall. Und bei der Kunsttherapie kann man ja auch mit verschiedenen Materialien arbeiten. Also man kann ja, ich habe jetzt gehört, man kann mit zum Beispiel Ton arbeiten, man kann zeichnen, man kann basteln. Was ist da deine Lieblingsart, sage ich jetzt mal, der Kunsttherapie? Was machst du selber vielleicht auch am liebsten?
Oh, das sind verschiedene Beispiele. also ich finde es wichtig, sehr individuell zu arbeiten. Bei mir gibt es kein oder selten ein Gruppenthema, wenn, dann gibt es einen Impuls. Und Ähnliches gilt für das Material. Ich gehöre zu den Kunsttherapeuten, die der Meinung ist, dass bestimmte Materialien bestimmte Dinge unterstützen. Mhm. Das können wir uns vielleicht, ich versuche es mal ein bisschen plastischer zu machen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben so einen Bleistift in der Hand, vielleicht einen relativ harten Bleistift oder vielleicht sogar so einen Druckbleistift, wo so eine dünne Mine drin ist, das hat was ganz anderes, als wenn ich eine pudrige Kreide habe, die ich vielleicht mit den Fingern auftrage. Oder ich habe eine Aquarellfarbe mit viel Wasser. Die Farbe ist vielleicht auch so ein bisschen eigensinnig und macht vielleicht auch nicht immer das, was ich so will und fließt irgendwo hin, wo ich die gar nicht haben will. Da haben wir ganz andere Bedingungen, die verschiedene Dinge einfach auch unterstützen oder verhindern, das kann man auch sagen. Oder wenn wir uns vorstellen, holzbildhauerisch zu arbeiten, da muss ich Entscheidungen treffen, wenn ich vor diesem Holzklotz stehe oder sitze. Und wenn ich diese Entscheidungen nicht treffe, verändert sich dieser Holzklotz nicht. Das heißt, das unterstützt, Entscheidungen zu treffen.
Hey, und ich finde das, was du gerade gesagt hast mit dem, wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe, dann verändert sich nichts, so cool auch einfach generell als Message im Kopf für einen generellen Therapieprozess, dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann verändert sich auch nichts. Und dass man das in der Kunsttherapie sehr, sehr bildlich machen kann. Also, dass die Menschen einfach auch merken, okay, wenn ich hier jetzt nichts verändere, dann verändert sich halt, also, oder wenn ich nichts mache, nicht aktiv werde, verändert sich wirklich nichts, weil dieser Holzklotz, wie du schon meintest, verändert sich halt nicht von alleine. Und das dann vielleicht auch in so einem therapeutischen Kontext mit reinzunehmen wieder und zu sagen, okay, und es ist in deinem Kopf genauso.
Ja, oder umgekehrt. Mhm. Die Erfahrung, ich kann Gestalter von etwas sein. Also so wie ich auch mein Leben gestalten kann, kann ich erstmal die Erfahrung machen auf dem Blatt oder wir waren beim Holzklotz oder beim Ton, die Erfahrung machen, ich kann das gestalten. Mhm. Also mein Handeln hat einen Einfluss und je nachdem, was ich tue, geht das in unterschiedliche Richtungen. Also handlungsfähig zu sein oder wieder zu werden, da steckt eine große Chance drin. Und auch die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Nichts, was auf dem Blatt ist, muss ja so bleiben.
Mhm.
Es ist gestaltbar. Und das machen wir schon viel. Manchmal ist es ja erstmal ein Ausdruck dessen, was jetzt ist. Und wenn Patienten in einer Krise oder in schwierigen Zeiten zu uns kommen, drückt sich das natürlich auch erstmal in den Bildern oder in den Gestaltungen aus. Und dann ist so der nächste Schritt, den wir dann ja anbahnen, zu gucken, wie kann sich das entwickeln? Wie kann ich was verändern? Wie kann ich es vielleicht erstmal im Bild verändern? Und was heißt das für mein Leben?
Ja, spannend. Ich könnte dir jetzt, glaube ich, die ganze Zeit noch darüber zuhören, weil ich das einfach mega faszinierend finde, wie man Menschen da auch auf eine ganz coole Art und Weise mit dem Hintergedanken, dass man ihnen eine Fähigkeit irgendwo auch schenkt und ihnen diese Selbstwirksamkeit zurückgibt. Also dass man in diesem Prozess auch so viele andere Sachen noch bewirken kann. Also vor allem, wenn ich mir auch vorstelle, Menschen mit akuten Krisen, ich habe hier auf der akutgeschützten Station 4 Wochen mein Praktikum gemacht, wie diese Menschen auch davon profitiert haben, von Kunsttherapie. Und wie ich mir auch vorstelle, okay, wenn jetzt jemand wirklich akut suizidal ist auch zum Beispiel und sich eigentlich total handlungsunfähig fühlt und auch keine Hoffnung mehr sieht, irgendwie keinen Ausweg mehr findet, diesen Menschen dann zu zeigen, hey, nein, also ich kann es dir ja jetzt hier ganz einfach zeigen, wenn du hier jetzt was, einen Strich auf das Blatt machst, dann ist das Blatt schon mal verändert. Und dadurch einfach auch also wirklich handfeste Beweise dafür zu schaffen, dass dieser Mensch halt nicht handlungsunfähig ist, auch wenn die Krankheit einem manchmal vielleicht das Gefühl gibt, als dass man handlungsunfähig wäre und vielleicht einen auch manchmal handlungsunfähig macht. Aber dadurch diese Fähigkeit wieder zurückzuerwerben, finde ich mega schön. Ja.
Ja, und mehr wieder in was, ich habe die Kontrolle zu kommen. Mhm. Also ich bin handlungsfähig, ich kann was tun, ich kann das kontrollieren und nicht nur dieses, ich zeige es oder auf einer kognitiven Ebene, es ist ja ein Erleben letztendlich, in dem sie es dann bestenfalls selber tun.
Es ist in dem Sinne total ein Erleben und eine positive Erfahrung, die man auch einfach weiter mitnehmen kann und dann ja auch wirklich sogar in der Hand mitnehmen kann, wenn man da zum Beispiel was gebaut hat oder irgendwas gezeichnet hat oder solche Sachen. Genau. Ja, spannend auf jeden Fall. Und was sind jetzt zum Beispiel deine Patienten und Patientinnen? Was haben sie meistens für Krankheitsbilder, die sie mitbringen?
Ich arbeite hier mit dem Patienten, der ist 3.
Mhm. Magst du es noch einmal erzählen? Was sind da für Menschen?
Ganz tolle Menschen, sehr kreative Menschen. Mir ist immer wichtig, dass die positiv, also dass die über sich selber lernen, dass sie was können.
Was haben Sie denn für ein Krankheitsbild? Also es geht ja auch sehr viel Richtung Suchterkrankung, richtig? Bei der S3?
Genau. Ja, das steht gar nicht mal so in der Kunsttherapie immer so im Vordergrund. Ich finde es wichtig, Erfahrungen für diese Patienten zu machen. Ich kann was. Mhm. Oder ich mache das gerne. Das ist immer schön, das mitzuerleben, wie wir das so anbahnen und wie die dann als Gruppe mit so einer Begeisterung in die Kunsttherapie kommen und da so eine Kreativität für sich entdecken. Die haben viel Freiraum bei mir und können damit aber gut umgehen und das gut nutzen. Und das ist, ich glaube, das ist sehr selbstwertstärkend, was ich mit denen erarbeite.
Ja. Ja, schön. Auch hier nochmal so der Punkt Ressourcenerarbeitung, die Handlungsfähigkeit wieder zu erwerben. Auch wenn man sich vielleicht in so einem, also wenn ich es jetzt auf die Sucht beziehe, stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt süchtig wäre und diesen ganz krassen Drang habe zu konsumieren, aber eigentlich möglicherweise abstinent werden möchte oder gerade aktuell sogar abstinent bin, dass man sich da vielleicht manchmal gar nicht so handlungsfähig fühlt, wie man vielleicht eigentlich ist und dadurch sich auch wieder vor Augen zu führen, okay, ich habe die Macht über mein eigenes Handeln und ich kann hier was machen und ich kann das gut und ja, da das also Selbstwertstärkung natürlich auch mega wichtig.
Ja, und eine Alternative dazu zu bieten. Der Klassiker ist ja natürlich, dass jemand kommt und dann sagt, ja, ich mache einen Aschenbecher. So, da sind wir wieder beim Thema Sucht. Das ist das Vertraute. Und dann sprechen wir darüber, ob das so Sinn macht, diesen Bereich des Lebens zu verstärken, auch wenn es sicherlich erstmal nur ein Aschenbecher ist. Und darüber kommen wir dann aber auf was, ins Kreativwerden und auf andere Ideen, das zu füllen. Natürlich ist das naheliegend, erstmal was zu machen wie ein Aschenbecher, aber da diesen Weg zu was anderem, zu neuen Themen, mit anderen Lebensbereichen zu finden und das auch mit was Kreativem und Unterstützendem zu ergänzen. Das ist eigentlich das Schöne und das, was ich wichtig finde.
Und ich finde, in diesem, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass sie dann ja vielleicht erst auch dazu neigen, etwas Vertrauensvolles, was sie kennen, mit in die Therapie reinzunehmen und umsetzen zu wollen, finde ich, machst du dann ja auch eigentlich mega viel Psychoedukation in so einem unbewussten Rahmen aber auch, weil das ist ja auch einfach ein Teil der Erkrankung, dass man sich halt häufig auch in dysfunktionale Verhaltensweisen wieder reinstürzt, weil sie vertraut sind, weil man das kennt, weil man sich dort wohlfühlt, weil es sicher ist, weil es sich sicher anfühlt, nicht weil es sicher ist, sondern weil es sich sicher anfühlt, weil man das halt eben so kennt. Und da aber dann darauf aufmerksam zu machen, okay, ich kann total verstehen, warum du das vielleicht erstmal machen möchtest, aber lass uns da nochmal kurz drüber nachdenken und darüber sprechen, wie wir das anders umsetzen wollen, finde ich, hat für mich auch mega viel mit Aufklärung über das eigene Verhalten, Aufklärung über die Erkrankung zu tun. Warum mache ich das? Warum möchte ich jetzt als erste Intention einen Aschenbecher machen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben? Also ja, das finde ich irgendwie... Ich merke während dieses Podcasts gerade schon die ganze Zeit, wie ich vorher total, also was heißt mir wenig vorstellen konnte unter Kunsttherapie, aber dadurch, dass ich wenig Berührungspunkte hatte, musste ich mir echt viel durchlesen und so weiter und habe dadurch immer mehr auch irgendwie darüber erfahren. Aber in diesem Gespräch hier wird mir einfach total klar, was Kunsttherapie überhaupt auch für ein krasses Potenzial hat und was es alles für Ebenen aufzieht. Also alleine jetzt gerade diese Ebenen, die wir schon besprochen haben, sind ja nur ein Bruchteil der Ebenen, die Kunsttherapie wahrscheinlich hat. Und ich finde, dass diese Ebenen aber einfach schon immens wichtig sind und total cool.
Das führt uns im Grunde jetzt zurück zu dieser Anfangsfrage, was ist Kunsttherapie?
Genau.
Es ist so vielfältig und wir haben nur einen Bruchteil der Ebenen besprochen oder berührt jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch schon, ich habe gerade mal auf meinen Zettel gespickt und habe geschaut, okay, was haben wir denn gerade schon besprochen? Und wir sind über viele Fragen einfach schon in diesem Gespräch schon hinweggegangen. Zum Beispiel muss man künstlerisch begabt sein, um Kunsttherapie machen zu können. Und da hattest du ja gerade schon gesagt, eigentlich sind sie dir die Liebsten, die noch gar keine Erfahrung haben.
Ja, also was nicht heißt, dass ich die anderen nicht mag. Aber die künstlerischen Erfahrungen nicht mitbringen, haben natürlich aus ihrer Perspektive erstmal so eine kleine Hürde. Mhm. Die anderen, die schon was mitbringen, haben es aber nicht unbedingt viel leichter, weil wir wollen ja auch nach innen gucken. Ne? Mhm. Also es geht ja, wie gesagt, nicht drum, schöne Bilder zu malen. Darf auch mal sein und muss auch manchmal sein.
Ja.
Aber das ist ja nicht der vorrangige Grund, warum wir da aufeinandertreffen, sondern eben nach innen zu schauen. Und das ist manchmal mit künstlerischer Erfahrung oder mit Erfahrung aus anderen Kontexten, eher mit einem künstlerischen Schwerpunkt, dann auch nicht unbedingt leicht, wenn ich sage, ja, aber jetzt gucken wir mal nach innen. Genau. Aber mitbringen muss man die künstlerische Erfahrung nicht.
Also es gibt keinen Aufnahmetest, wo dann einmal abgefragt wird, künstlerische
nein.
Erfahrung? Ja, nein, vielleicht?
Nein, es gibt keine Noten, all das nicht. Das erhöht Druck und das sind aber natürlich auch Erfahrungen, die viele mitbringen. Wir alle hatten oder ja fast alle hatten Kunstunterricht in der Schule und haben da auch nicht immer nur Positives und Gutes und Stärkendes im Kontext mit Kunst erlebt. Diese Themen bringen wir mit und manchmal müssen wir das erstmal aufdröseln, bevor jemand anfangen kann und das so ein bisschen relativieren, was da passiert ist. Und ja, ich versuche dann aufzuzeigen, dass es bei uns anders ist in der Kunsttherapie und nicht darum geht, das zu bewerten. Also es soll ein bewertungsfreier Raum sein, in dem man, ich sage mal, sie dürfen experimentieren. Hier ist Raum, Dinge auszuprobieren, wo bisher kein Raum war.
Und du hast ja auch schon gesagt, es geht ja vielmehr um den Prozess und was während dieser Erschaffung des Produkts in Anführungszeichen passiert und nicht unbedingt um das, was da am Ende steht. Und das ist ja auch ein Riesenunterschied zur Schule, weil wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann war der Prozess eigentlich relativ egal, sondern es wurde das bewertet, was das dann am Ende da auf dem Blatt war oder so. Aber ja, ich finde, wir haben uns diesem ganzen Begriff der Kunsttherapie schon meiner Meinung nach ganz gut angenähert. Und ich würde so abschließend einfach gerne auch nochmal von dir vielleicht so ein praxisnahes Beispiel erfahren. Also so, hast du ein Beispiel, natürlich anonymisiert und nur wenn du es teilen magst, wo du denkst, hey, das ist ein Prozess gewesen, der mich total eindrücklich mitgenommen hat, weil da ja irgendwie sehr viel passiert ist, was du mit uns teilen möchtest.
Da gibt es natürlich sehr, sehr viel, aber was vielleicht so am intensivsten war, weil es auch in einer Einzelarbeit mündete. Also normalerweise arbeiten wir hier alle in Gruppen. Ich hatte eine junge Patientin, die eigentlich so ganz gerne zur Kunsttherapie kam, solange wir auf so einer künstlerischen, ästhetischen Ebene waren. Dies mit dem, was beschäftigt mich innerlich, was ist da bei mir los und so mit den Gefühlen, das war so ein bisschen schwierig und ein bisschen holprig. Wir konnten darüber aber im Gespräch sein. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, versuchen Sie dem doch mal eine Gestalt zu geben. Mhm. Also nicht nur eine Gestaltung, sondern eine Gestalt. Also nehmen Sie sich Ton und versuchen Sie mal zu überlegen, das, was da so ist, was Sie da beschäftigt, dem eine Gestalt zu verleihen. Ist das groß, ist das klein? Wie ist das von der Form? Geben Sie dem eine Gestalt. Und sie hat ein bisschen Bedenkzeit gebraucht und irgendwann hat sie dann zum Ton gegriffen, hat sich so ein bisschen abseits der Gruppe an einen Tisch gesetzt und hat mit Ton begonnen zu arbeiten. Das lief auch eine ganze Weile ganz gut, also im Sinne von sie konnte da was entwickeln und hat da an dem Ton oder mit dem Ton gearbeitet. Und irgendwann merkte man, da ist was, was sie erschreckt. Sie war fast erstarrt.
Mhm, okay.
Zum Ende der Gruppenstunde auch, das ist so ein kleiner Balanceakt, dem Einzelnen gerecht zu werden, aber auch der Gruppe. Ich habe die Gruppe dann beendet und habe das mit ihr nachbesprochen und sie war sehr erschreckt, weil sie vor sich in Form des Tons sozusagen ein Tätergesicht entwickelt oder aus dem Ton geformt hatte.
Ja. Also auch super emotional.
Super emotional, super, super tiefgehend. Mir war auch nicht klar, dass wir da über Trauma-Inhalte sprechen.
Aber auch wie spannend, dass dir diese Kunst die Möglichkeit gegeben hat, das überhaupt in ein Gespräch zu bringen, dieses traumatische Erlebnis.
Ja, beim Gespräch waren wir ja erstmal noch nicht. Mhm. Ich musste ja jetzt erstmal gucken, dass sie, ja, was machen wir damit? Das lag da jetzt, es war ganz klar, es ängstigt sie, es lässt sie erstarren. Und dann konnten wir aber, und das ist das Schöne, auch wieder auf der Handlungsebene, sie davon distanzieren. Also nicht nur in der Vorstellung oder im Gespräch sie von diesem, was sie da konfrontiert hat, sie distanzieren, sondern im wahrsten Sinne des Wortes sagen, wir packen das jetzt weg.
Und
wir
packen das ein.
Wo muss das hin? Also oft sind die weitesten und höchsten Regale bei mir oder hinterm Schrank mit solchen Dingen oder Werken, wenn man so sagen will, belegt, weil wir dann gucken, wir schaffen jetzt Distanz. Wir nehmen Abstand davon, auch ganz bewusst zu sagen, das bleibt jetzt hier. Sie nehmen das nicht mit. Da geht keine bedrohliche Situation von aus. Das bleibt hier, ich kümmere mich drum.
Ja.
So, das konnten wir wegpacken. Es brauchte dann auch noch im Nachgang Zeit für sie, das zu verarbeiten und das so ein bisschen sacken zu lassen. Es blieb aber, sie kam zwischenzeitlich auch in die Gruppenstunden, aber es blieb so die Frage, was machen wir damit? Sie hatte Sie hatte Angst, sie hat auch durchaus in die Richtung geguckt, immer ja. So mit Angst und Sorge, weil das da noch liegt. Das war sehr angstbehaftet und belastend auch einfach. Und das war eigentlich das Schöne, dass das zu besprechen war, dass wir das in der Gruppe nicht weiter bearbeiten können. Wir haben einen Termin für ein Einzel vereinbart und konnten uns dann in ganz kleinen Schritten im wahrsten Sinne des Wortes diesem annähern. Sie konnte wieder zu ihrer Handlungsfähigkeit finden, sie konnte sich dem stellen. Wichtig war zum Beispiel, dass das in Teilen abgedeckt war. Irgendwann haben wir es umgedreht, damit es seinen Schrecken verliert, dass das Gesicht nicht mehr ganz so sehr Gesicht ist. Und sie konnte für sich einen Weg finden, damit umzugehen und damit abzuschließen.
Und das
zumindest für den Moment.
Ja, voll. Und das ist so eine Geschichte, die mich selber einfach mega berührt. Also ich merke wirklich, wie ich Gänsehaut bekomme, weil ich das so, so, so schön finde, dass du so ein tolles Beispiel hier mit reinbringst und also mich und andere, die uns zuhören, daran teilhaben lässt, was Kunsttherapie kann und was für ein Potenzial es hat, auch das mit dem Abdecken. Ich kenne diese Übung nur im Kopf, dass man sagt, okay, man stellt sich jetzt diese Angst vor und man versucht sich im Kopf vorzustellen, dass man diese Angst in eine Kiste packt und diese Kiste dann geschlossen lässt und da Gedanken oder auch unerwünschte Gedanken reinpackt, um sie dann an einem Moment oder an einem Ort rauszuholen, wenn man die Kapazität dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist eigentlich dann was es ja auch irgendwie, was natürlich mega anstrengend ist, sich diesem dann auch immer wieder entgegenzusetzen. Ich stelle mir das mega schwer vor, sich diese Angst immer wieder zu stellen, aber dann auch diese Handlungsfähigkeit zurückzubekommen, indem man sagt, hey, wir können es umdrehen. Wir können was darüber legen und wir können uns auch in einer Woche wieder damit beschäftigen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach mega schön. Also wirklich, ich habe total Gänsehaut. Ich finde es richtig klasse, dass du dieses Beispiel mitgebracht hast, weil das einfach, glaube ich, besser erklärt, was Kunsttherapie ist, als alles, was man irgendwie in Worten so theoretisch sagen könnte einfach.
Ja, ich glaube, am besten ist es immer, es zu erleben.
Ja, voll.
Ich glaube, das ist immer am allereindrücklichsten, aber ich hoffe, dass ich es auch ein bisschen in Worte fassen konnte, was passieren kann.
Auf jeden Fall. Und wie nah man Menschen kommen kann durch die Kunst und durch Kreativität. Und ich finde auch, dass wir Menschen, die zum Beispiel Kunststücke hinterlassen haben oder ja Bilder hinterlassen haben, die sie gemalt haben, dass man da Menschen auch sehr nahe kommt, wenn man versucht, diese zu interpretieren. Wenn man sich jetzt mal so ganz berühmte Künstler und Künstlerinnen vorstellt, was die hinterlassen haben und wie nah wir diesen Menschen eigentlich durch unsere Interpretation im Rahmen der Zeit, in dem dieses Bild geschaffen wurde, kommen. Das finde ich schon auch sehr spannend.
Ja, das ist ja was, auf das man sehr vertrauen kann, weil jemand, der etwas gestaltet, kann das immer nur als der er ist, mit dem, was er erlebt hat, was er gelebt und erlebt hat, gestalten, und da ist immer ein Teil sozusagen von ihm drin, oder das ist ein Spiegel dessen. Das, ja.
Und ich glaube, besser könnten wir diese Folge gar nicht beenden, weil ich diese Worte so unfassbar passend finde. Und ich sehe auch, wie wir beide hier unsere Zettel liegen haben und irgendwie gar nicht wirklich darauf geschaut haben, weil wir dem so viel Vertrauen in dieses Gespräch gesteckt haben. Und ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du deine Erfahrung und deine Expertise hier in diesem Rahmen mit mir und mit allen, die da draußen zuhören, geteilt hast. Und ja, bin sehr gespannt, ob wir nochmal irgendwann eine Folge zusammen aufnehmen, und würde mich an dieser Stelle von dir verabschieden.
Ja, vielen Dank, sehr gerne.
Und an alle da draußen natürlich auch. Tschüssi!